Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Eine Nation unter Gott. Wir haben Psalm 117 gelesen. Ich möchte noch dazu Psalm 19 lesen. Es ist ja Gottes Wille, dass alle Nationen ihm anbeten werden. Und er wird sie auch schlussendlich dazu führen. Aber wir müssen sehen, dass von Anfang der Schöpfung Gott sich alle Völker, alle Nationen offenbart. So sehen wir Psalm 19, die Verse 1 bis 7, den allgemeinen Offenbarung Gottes, wo wir lesen, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es ist keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht, und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrem Glut verborgen. Dieser wunderbare Psalm sagt Gott, schlussendlich, ich offenbare mich durch die Schöpfung. Und ja, schauen Sie nachts mal hoch im Himmel die Sterne und staunen Sie über all dies, was Gott geschaffen hat. Schauen Sie unsere Erde an, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat. Es ist eine Rede Gottes an alle Nationen. Ich bin ein lebendiger Gott. Glaubt an mir. Wenn wir über dieses Thema reden, eine Nation unter Gott, möchte ich drei Hauptpunkte durchnehmen. Der erste Punkt ist Gottes Wille für die Nationen oder Gottes Plan für die Nationen. Dann wollen wir den Punkt anschauen, die Nationen heute mit einem gewissen Schwerpunkt auf die Schweiz und dann die Gemeinde, unser Auftrag in Bezug auf die Nationen. Ich möchte aber vorher nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir auf diese Art und Weise uns trotz Beschränkungen noch versammeln dürfen. 50 Personen sind wir heute da im Saal. Aber du siehst auch all die, die im Livestream dabei sind. Herr, öffne du unsere Augen alle, Herr. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Eine Nation unter Gott, Fragezeichen. Wir sahen Psalm 117 und wir sehen, wie schlussendlich alle Nationen ihm anbeten werden. Es ist ein Ruf, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihm alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Preist ihm alle Nationen wegen seiner Gnade, wegen all dies, was er gemacht hat. Ich glaube auch, diese ganze Corona-Zeit, wo wir uns befinden, ist schlussendlich eine Rede Gottes an alle Nationen der Erde. Ich weiß, man will oft das Böse dahinter sehen. Ich weiß nicht, was da hinter allem steckt, aber wir müssen eins vor Augen haben, dass Gott ist ein souveräner Gott. Gott ist der, der handelt. Gott hat alles unter seiner Kontrolle, nicht der Teufel. Und all dies, was auf uns zukommt, ist schlussendlich ein Teil von Gottes Handeln und Reden. Für uns als Gläubige, aber auch für alle Nationen der Erde. Weil Gott will, dass sie schlussendlich erkennen, wer er wirklich ist. Wir haben einen wunderbaren zukünftigen Vers in Jesaja 19, Vers 25, wo wir sehen, wie Völker, die heute Gott noch nicht kennen, ihm einmal anbeten werden und wie Gott sie eigentlich segnet. Jesaja 19, Vers 25, denn der Herr, der Herrscher, segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil. Also wir sehen, die Nationen rund um Israel und Ägypten wird sogar mein Volk genannt. Assyrien, diese Region heute in Feindschaft mit Israel ist, wird von Gott genannt, das Werk meiner Hände. Also das heißt, Gott wird einmal der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, unser Herr Jesus Christus, unser Erlöser, er wird ihr Herr sein und sie werden ihm anbeten und ihm erkennen als der, der er ist. Aber diese Botschaft geht vom Anfang der Schöpfung schon an alle Nationen der Erde. An alle Nationen. Das haben wir im Psalm 19 gesehen. Im Psalm 33, Vers 12, da lesen wir, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Das ist im Kontext in Bezug auf Israel. Aber ich glaube, das dürfen wir auch auf uns sagen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und wenn wir zurück in die Geschichte hineinschauen und wir sehen Völker, Nationen, die sich bewusst für Gott, Abraham, Isaac und Jakob entschieden haben, die bewusst den Weg der Bibel entschieden haben, sie haben Segen gewählt. Segen kam über sie. Sicherheit kam über sie, weil sie ganz klar Prioritäten richtig setzen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wir sehen auch im Alten Testament, wie Gott immer wieder gnädig ist zu den Nationen. Durch Israel hat sich Gott offenbart. Durch Israel hat sich Gott seinen souveränen Plan offenbart für alle Nationen. Durch Israel kam schlussendlich Segen für alle Nationen. Aber wir sehen zum Beispiel diese bekannte Geschichte aus Jona. Jona 3, Vers 10. Jona 3, Vers 10, da lesen wir, Jona war ja eine richtige Rebellion gegen Gott, weil er wusste, Gott ist ein gnädiger Gott. Und diese Gnade Gottes offenbart sich durch die ganze Geschichte hindurch. Immer und immer wieder. Ja, auch wenn Gott schlussendlich eine Nation bestraft hat, war Gott vorher immer gnädig und geduldig. Immer. In Jona 3, Vers 10, nachdem Jona nach Ninive kam, eine gottlose Stadt, und er ruft sie zu Buße im Namen Gottes, und da lesen wir Jona 3, Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwendeten von ihren bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Was geschah in Ninive? Ich glaube, das dürfen wir so sagen, eine Erweckung. Sie erkannten, wer der wahre Gott ist, und sie taten Buße als gesamter Volk. Und so war Gott mit Ninive nochmal für mehr als eine Generation gnädig, weil sie Buße taten vor ihm, vor dem allein wahren Gott. Ja, Gnade Gottes auch gegenüber anderen Nationen. Wenn wir über Gottes Zorn reden, würden wir oft denken über die Strafe, die über die Völker Kanaan gekommen ist. Wo Gott, das Volk Israel, den Befehl gibt, diese Völker auszurotten. Ja, Gnade und Zorn oder Gnade und Strafe sind oft nah beieinander. Auch wir leben heute in Bezug auf Heilszeit in dieser Gnadezeit. Aber wir wissen, was über unsere Nationen noch kommen wird, weil sie in einer bewussten Rebellion gegen Gott leben. Aber heute, wo noch Gnadezeit ist, wo Gott uns diese Zeit gibt, sollten wir auch diese Botschaft in aller Klarheit proklamieren. Und so sagt Gott an Abraham, Abraham, nein, du wirst nicht jetzt das Land bekommen, das verheißene Land, wo ich dich verheißen habe, sondern ich habe meine Zeit. Ich habe auch meine Zeit für den Zorn über den Völker Kanaan. Und so lesen wir in 1. Mose Kapitel 15, wo Gott sich Abraham offenbart. Er bestätigt den Bund, den er mit ihm geschlossen hat. Und da sagt er ab Vers 13 bis 16, da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mir große Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in guter Alter begraben werden. Und jetzt Vers 16. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Also Gott gibt die Amoriter, also die Völker Kanaan, noch Es hat jetzt in gewisser Hinsicht 400 Jahre Gnadezeit. Warum? Weil der Maß ihrer Sünde noch nicht voller ist. Und in dieser Zwischenzeit war Abraham, Isaac, Jakob, Israel, sie waren ein Zeugnis, was es heißt, an einen lebendigen Gott zu glauben. Durch Abraham, Isaac und Jakob bekamen sie eine Offenbarung, der einzige wahre, lebendige Gott. Aber irgendwann war auch diese Zeit vorbei. Zurück zur Gnade. In 1. Mose 12, Vers 3, diese Verse haben wir auch schon mehrmals durchgenommen. Da sagt Gott Abraham, es ist ja der Bund, der Gott mit Abraham schließt, dieser Bund wird mehrmals wiederholt. Es ist ein einseitiger Bund, es ist eine Verheißung an Abraham. Und Abraham sagt, also Gott sagt Abraham, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das ist ein Teil dieser Verheißung. Und jetzt, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also Gott bereitet einen Segen vor durch Abraham. Und in Kapitel 18, Vers 18 lesen wir, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Also durch dich, Abraham, soll ein Segen kommen für alle Geschlechter oder für alle Völker oder Nationen der Erde. Also Gott, der Mensch war ihm nicht gleich. Er offenbarte sich den Menschen seit Anfang der Schöpfung und er bereitet einen Heil für den Menschen und er verheißt es an Abraham, durch dich wird der kommen, der ein Segen bringen wird für alle Nationen der Erde. Und dieser Segen kam auch. Und dieser Segen wird nochmal kommen. Es ist der Segen durch unseren Herr Jesus Christus aus Abraham, Isaac, Jakob, Juda und aus Juda der Haus Ischai und aus dem Haus Ischai ein David und durch David, der Sohn Davids, schlussendlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, Immanuel, der für uns kam, für unsere Sünde alle. In 1. Timotheus 2 lesen wir, in Bezug auf Gott selbst, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott hat einen wunderbaren Segen vorbereitet für alle Nationen der Erde. Ohne Unterschied, Heide oder Jude. Jesus Christus für alle gestorben. Und ja, er will die Nationen unter sein Herrschaft bringen. Und dies wird sich schlussendlich erfüllen im tausendjährigen Reich, wo der Lamm Gottes, der geschlachtet worden ist, als Löwe aus dem Stamm Juda kommen wird, um zu herrschen, lesen wir in Offenbarung, Kapitel 5. Um zu herrschen über alle Nationen der Erde. Und jede Knie wird sich beugen und ihm anbeten. Aber diese Botschaft gilt nicht nur für den tausendjährigen Reich. Nein, diese Botschaft gilt seit Anfang der Schöpfung, aber seit dem Tod Jesu Christi und seiner Auferstehung ist dies die so wichtige Botschaft, wo alle Nationen so sehr brauchen. Eine Botschaft, wo auch ein Segen sein kann für so viele, wo ein Segen sein wird für so viele. Und deshalb sagt Jesus, lese Matthäus 28, Verse 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker. Achtung, macht zu Jünger alle Völker, alle Nationen, ohne Unterschied. Da gibt es weder Juden noch Grieche, alle brauchen diese Botschaft und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Macht alle Nationen zu Kinder Gottes, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist diese frohe Botschaft, der hinausgehen muss zu allen Nationen. Das Evangelium. Und da kommt es auch zu uns. Es ist unser Auftrag, geht hin in alle Welt. Also Gott will, dass die Nationen ihn erkennen und somit auch unter sein Segen leben werden. Und tatsächlich, das Christentum veränderte unsere Welt. Ich weiß oft, wenn man über das Christentum redet, dann wird immer das Negative hervorgebracht. Was wird immer das Erste in der Schule, Unis oder in Diskussionen gebracht? Ja, die Kreuzritter, die Inquisition. Und wir dürfen das nicht verschönern. Die Inquisition war ein furchtbares Werkzeug des Teufels, wo nichts zu tun gehabt hat mit der Bibel oder mit Christus. Rein gar nichts. Im Namen des Kreuzes wurden Menschen umgebracht. Es war nicht im Namen des Kreuzes. Es war ein Missbrauch. Das ist genau dieses Gebot, Gottes Namen nicht missbrauchen. Ich weiß, wir erziehen unsere Kinder, sagen, du darfst nicht Gott einfach so sagen. Aber Geschwister, um was geht es da wirklich, wenn Gott sagt, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen? Weil wir wissen, wer Gottes Namen missbraucht, der wird mit dem Tod bestraft im Alten Testament. Dann wären viele Kinder gestorben. Wenn man es jetzt so würde anwenden, wie wir es unseren Kindern sagen. Es ist auch gut, sie müssen ja diesen Respekt und Ehrfurcht vor Gott haben. Aber es ist im Namen Gottes ein Teufelswerk zu machen. Dies ist Gottes Namen missbrauchen. Und wehe denen, die dies gemacht haben und dies noch machen. Ein Missbrauch von der allmächtige Gott. Aber das Christentum, das jüdische christliche Gedankengut, also die Bibel, veränderte unsere Welt. Und das Christentum im Römischen Reich immer stärker und stärker wurde, immer sich mehr verbreitete und dann zu Staatsreligion wurde, dann wurde es viele Gottlosigkeit wurde abgeschaffen. Es lohnt sich, diese Geschichte zu studieren, zu sehen, welche Ethik hineinkam und wie diese jüdische christliche Gedankengut eine ganze Welt veränderte. Also wir sehen, Gott will die Nationen segnen und Gott will über sie herrschen. Damals, zur Zeit der Samuel, wollte das Volk Israel unbedingt einen König. Bis dorthin sollte es eigentlich eine Theokratie sein, eine Herrschaft Gottes über sein Volk. Und Samuel ist traurig. Er kommt vor Gott und Gott sagt ihm, nein, Samuel, nicht du bist das Problem. Sie wollen mich nicht haben. Sie wollen mich nicht haben. Sie wollen so sein wie die Nationen. Und Gott gab ihnen einen König. Aber der eigentliche König, der Plan Gottes war, er über sie. Und diese Zeit wird noch kommen. Diese Zeit ist heute da in Bezug auf die Gemeinde. Er ist unser König, er ist unser Herrscher. Aber es ist eine Rede zu den Nationen auch. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, wer ihr über euch selber setzt. Und so kommen wir zu der Situation heute. Sind wir wirklich eine Nation unter Gott? Fragezeichen. Aber schnell wird die Antwort sein, nein, sind wir nicht. Achtung, aber so einfach ist es gar nicht. Erstmal sind wir im Westen sehr stark vom Wort Gottes geprägt. Die von euch, die die Schweizer Hymne kennen, werden erkennen, es ist eine christliche Hymne. Es ist Gott im Mittelpunkt. Habt jemand von euch einen 5-Franken? Ja, das ist eine große Münze da. Und auf dieser 5-Franken-Münze ist eine schöne Botschaft drauf, eine sehr biblische Botschaft. Wenn ihr mit jemandem im Zug mal ein Gespräch sucht, habt immer einen 5-Franken dabei. Immer. Und packt diese 5-Franken aus und fragt dem gute Person gegenüber euch, am besten, wenn er noch ein richtiger Schweizer ist, sagt, du, weißt du, was auf unserer Münze drauf ist? Welche tiefe Botschaft auf dieser Münze drauf ist? Und wenn ihr so eine Münze habt, nicht jetzt auspacken, aber da steht es, auf der Seite steht drauf, in Lateinisch, Dominus Providebit. Das heißt, der Herr wird vorsorgen. Welche Botschaft haben wir auf dieser Münze? Der Herr wird vorsorgen. Und dann müsst ihr diese eine Frage stellen. Wo kommt dieser Text vor? Wo kommt es vor? Ja, wahrscheinlich geht es allgemein, dass eine Botschaft am Volk, der Herr soll an erster Stelle sein. Er soll für uns sorgen, nicht unsere Mammon und so weiter, sondern der Herr am ersten Platz. Aber diese Stelle kommt, dieser Text kommt in 1. Mose 22, Vers 8 vor, je nach Übersetzung. Aber das sagt Abraham, sein Sohn Isaac, auf dem Weg zur Opferung. Was ist mit dem Opfer? Und Abraham sagt Isaac prophetisch gesehen, der Herr wird dafür sorgen. Das ist eine wunderbare Botschaft, weil was hat der Herr gesorgt? Damals, zur Zeit der Abraham, war es dieser Opfer anstatt Isaac. Aber es hat eine prophetische Botschaft auf dies, was einmal am gleichen Ort geschah, heute vor 2000 Jahren, also nicht heute, aber ungefähr vor 2000 Jahren, wo der Herr für den vollkommenen Lamm gesorgt hat, der Lamm Gottes, Gott der Vater opferte sein Sohn. Und diese Botschaft steht auf dieser Münze. Der Herr wird vorsorgen. Auf einer Münze der Stadt Zürich, auch Stadt Basel, stand dieser wunderbare Spruch, auch in Lateinisch, ich kann kein Latein, ich lese einfach so, wie ich es da lesen kann, Domine conserva nos in pace, der Herr bewahre uns in Frieden. Der Herr bewahre uns in Frieden, Jesaja 26, Vers 12. Also wir sehen, man hat eine gewisse Proklamation und man erkennt, nicht von uns aus, nicht wir, der Herr muss es machen. Aber es geht noch weiter. Wir dürfen da auch noch froh sein über unsere Bundesverfassung. Momentan sind wahrscheinlich viele an Bundesverfassung am Lesen, zu schauen, ob all dies richtig ist, was wir, diese Maske und so weiter, steht das so in der Verfassung, ist das Verfassung widrig, ich weiß es nicht. Aber bevor ihr das Ganze studiert, beginnt am Anfang dieser Verfassung. Und am Anfang dieser Verfassung, ich habe nur den Anfang gelesen, mehr will ich gar nicht lesen, ist zu viel. Aber da steht ein wunderbarer Satz. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so beginnt unsere Bundesverfassung. Im Namen Gottes des Allmächtigen, das schweizerische Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Also man erkennt in dieser Verfassung so wunderbar, und ich rechne damit, dass irgendwann dieser Satz gestrichen wird. Aber in dieser Verfassung erkennt eine Nation, der Gesetzgeber, er erkennt, es gibt ein allmächtiger Gott über uns. Und dieser allmächtige Gott ist Schöpfer aller Dinge. Ist dies nicht wunderbar? Dass unsere Nation dies noch in ihrer Verfassung hat, dieser Glaube an einen allmächtigen Gott, der Glaube an einen Schöpfer, es ist wirklich Gottes, ich sage jetzt, es ist Gottes Gnade, dass wir dies noch haben. Es war Gottes Reden an den Nationen, dass wir dies in der Verfassung haben, an der Schweizer Nation. Das Fundament unseres Gesetzes ist schlussendlich die Bibel, die 10 Gebote. Achtung, die meisten Verfassungen, Gesetzverfassungen sind anhand der 10 Gebote aufgebaut. Aber wie steht es heute? Ist all dies nur noch eine fromme Floskel? Und ich glaube, es ist eine fromme Floskel. Die wollen es nicht. Aber eine Nation hat mal erkannt, wer der allmächtige Gott ist. In Bezug auf Israel sagt Gott in Hosea 4, Vers 6, Hosea 4, 6, sie hat der erste der 12 kleinen Propheten, dann ist es einfach zu finden. Wenn man nachher einen kleinen Prophet hat, ist es immer kompliziert. Wo ist er jetzt genau? Ja? Das müssen die auch im GBSM lernen. Ja? Die 12 kleinen Propheten. Ich mache jetzt keine Prüfung, keine Angst. Also, sehr viel Vers 6. Mein Volk, da steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich deine Kinder vergessen. Seine Rede am Volk Israel. Sie haben Gott erlebt. Sie haben die Gegenwart Gottes erlebt. Sie kannte sein Gesetz und trotzdem haben sie ihn verlassen. Und Gott sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und ich glaube, diese Worte gelten auch uns als Nation. Vielleicht auch teilweise an die Gemeinde. Ist diese Erkenntnis über Gott, und weil Erkenntnis da ist, auch ein bewusster Unterordnung unter Gott noch da heute? Unsere Gesellschaft hat sich dorthin entwickelt, dass alles, was irgendeine göttliche Tugend hat, sukzessiv verworfen wird. Sukzessiv. Ich habe ein kurzes Gedicht gefunden, ein sehr bekannter Autor, Philosoph, aber er sagte sehr genau dies, was in unserer Gesellschaft heute ist. Folgendes: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Passt nicht dies zu unserer Zeit? Ich möchte es nochmal lesen. Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. So sieht unsere Zeit heute aus. Und ja, biblisch gesehen wurde all dies vorausgesagt. All dies wurde vorausgesagt, dass es so kommen wird. In 2. Thessaloniker 2, Vers 3, da sagt Paulus und bereitet ja die Gemeinde vor. Und da lesen wir Vers 2, Vers 3. Lasst euch niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also wir reden da über den Antichrist, der noch kommen muss. Aber wir reden auch über einen Abfall, einen Abfall. Und wenn wir über Abfall reden, was meint der Text da? In Griechisch der sogenannte Apostasia. Der Begriff Abfall bezeichnete eine militärische, politische oder religiöse Rebellion. Und der zusammendeutet auf ein religiöses Abfallen hin. Ein religiöses Abfallen hin. Das heißt, diese frohe Botschaft muss erst in alle Welt hinein. Alle Nationen sollten diese frohe Botschaft hören. Sie sollten von dieser Botschaft geprägt werden. Und ja, wir können heute sagen, alle Nationen der Welt bekamen diese Botschaft. Viele orientierten sich anhand dieser Botschaft. Das heißt nicht, dass sich alle bekehrten, nein. Aber ich glaube, nur die Orientierung an Wort Gottes, nehmen wir nur die 10 Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, wie viel Leid hätte sich so viel ersparen können. Du sollst nicht lügen, wie viel Leid hätte man sich gespart, wenn man einfach dieses Gebot hielt. Es liegt ein Segen nur durch Halten das Wort Gottes, logisch, der Mensch braucht Errettung, weil er von Geburt an Sünder ist. Und diese Rettung haben wir allein durch Jesus Christus. Aber da geht es um ein Abfallen. Was ist dieses Abfallen? Alles, was göttlich ist, bewusst ablehnen. Bewusst. Und wir werden nachher noch sehen, wie wir genau in dieser Zeit uns heute befinden. In Lukas 17, Vers 26 und 27 sagt Jesus, den Jünger, Lukas 17, 26 bis 27. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Was war denn Problem dieser Generation zur Zeit der Noah? Welche Parallele hat es zu den Generationen der Endzeit, kurz vor der Sohn Gottes, wo auf diese Erde kommen wird? 2. Petrus 2, Vers 5, da lesen wir: Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Er verschonte nur die Acht. Und was war Noah? Verkündiger der Gerechtigkeit. Das heißt, zur Zeit, wo Noah lebte, war er ein Zeugnis an eine verlorene Welt. Er war ein Zeugnis, was es heißt, an einen lebendigen Gott zu glauben. Und der Archebau war auch eine Botschaft. Stell dir vor, mitten in Zürich würde jemand eine Arche bauen. Auf dem Uetliberg oben. Was würden wir denken? Hat er eine Baubewilligung? Nein. Man würde denken, ja, was soll das Ganze? Warum willst du da eine Arche bauen? Aber Noah baute eine Arche mit einer ganz klaren Warnung. Gottes Strafe wird kommen auf eine Welt, der von ihm nichts wissen will. Es war eine bewusste Rebellion gegen Gott. Sie waren zufrieden in ihrem momentanen Zustand. Und sie wollten nicht erkennen, wer der wahre Gott ist. Wir haben es ja in Psalm 19 gesehen. Der Mensch hat keine Ausrede. Er hat keine Ausrede, weil Gott sich ja offenbart schon durch den Schöpfung. Und dieser Auftrag, wo ein Noah hatte, diese Verkündigung, dieser Auftrag haben auch wir als Gemeinde. Wir sind die, die verkündigen müssen. Wir sind die, ich hoffe, Sie verstehen mich richtig, wo die einzige wahre Botschaft haben. Und wir müssen eine verlorene Welt warnen, was auf sie zukommt, wenn sie nicht diese Gnade, Botschaft Gottes wahrnehmen. Aber was passiert in unserer Gesellschaft? Ich glaube, einerseits die Gemeinde wird immer passiver. Die Kirche wird passiver. Aber was passiert in unserer Gesellschaft? Eine der tragischsten oder überhaupt der zerstörerischen Lehre, die wir in den letzten 200 Jahren haben, ist die sogenannte Evolutionslehre. Die Evolutionslehre ist die allgemeine verbreitete Denkweise in Bezug auf die Schöpfung. Also ist ja keine Schöpfung, ist ja ein Zufall. Sie prägt viele Länder der Welt, zahlreiche Bereiche im Leben der Menschen. In den meisten Schulen und Universitäten wird die Evolutionslehre als Wissenschaft gelehrt. Achtung, als Wissenschaft gelehrt und beeinflusst dadurch Weltanschauungen von Generationen nachhaltig. Es ist so viel abhängig von diesem Verständnis. Es gibt Evolutionsbiologen, die sagen, die Evolution ist so sicher wie das Gesetz der Schwerkraft. Evolutionsbiologen natürlich. Aber man hört nie, ihr werdet nie einen Physiker hören sagen, die Theorie der Schwerkraft ist so sicher wie die Evolution. Verstehen wir es? Nie. Weil der Physiker ganz genau weiß, das eine ist Theorie und das andere ist Wissenschaft. Es ist bewiesen, so ist es. Sehen wir, wie fatal diese Entwicklung ist? Wenn wir als Kreationisten, die glauben, dass Gott Schöpfer Himmel und Erde ist, in der Unis unsere Meinung weitergeben, werden wir ausgelacht, verspottet. Ich glaube, Europa ist da viel schlimmer dran als USA zum Beispiel. Aber was in Europa in der Unis geht, ist schockierend, auch in der Schweiz. Das Kreationismus, das einzige wahre Schöpfungsgeschichte, hat keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Und es soll uns nicht überraschen, weil, wenn es einen Schöpfergott gibt, dann will er von uns etwas. dann will er Gemeinschaft mit uns. Darum schuf er ja Mensch. Gott schuf uns Menschen, um Gemeinschaft zu haben. Gott ist selber in sich ja Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft will er auch mit uns haben. Nur dass der Mensch will es nicht, er will selber Gott sein. Also müssen wir Gott wegdenken. Und diese teuflische Lehre, diese Evolutionslehre, hat so viel Böses hineingebracht. Sein bekannter Wissenschaftler, Philosoph David Berlinski, er sagt, er hat unter anderem das Buch geschrieben, The Devil Delusion. Und er schreibt und diesbezüglich Folgendes. Die Evolutionstheorie sei vage, inkohärent, unartikuliert und ungenau. Sie sei eine Reihe von Volksmärchen, die keine tiefen Fragen beantwortet. Also er erkennt ganz klar, wie lächerlich eigentlich diese Theorie ist. Er ging als Nicht-Christ ging er gegen diese ganze Mainstream der Evolutionslehre, zu zeigen, es ist nicht als lächerlich, dies überhaupt Wissenschaft zu nennen. Bei der tiefsten Frage überhaupt, dem Ursprung des Lebens, hat nur das jüdische, christliche Schöpfungsglaube eine Antwort. Und Brüder und Schwestern, lasst uns an diese Schöpfungsbericht festhalten. Ja, wir sollten uns sogar weiterbilden diesbezüglich, um ganz klar zu argumentieren können, auch wissenschaftlich argumentieren können, warum der Schöpfungsbericht wahr ist und das andere nicht. Schämen wir uns nicht, auch wenn wir ausgelacht werden. Es lohnt sich. Achtung, vielleicht denken wir, nein, es lohnt sich nicht, die sind sowieso alle gottlos. Noah war auch ein Botschafter. Er war ein Botschafter und eine ganze Generation ging unter. Aber er hat dies, zu dem Gott ihn berufen hat, treu durchgeführt. Er war ein Botschafter. Und diese Evolutionstheorie hat einen enormen Einfluss auf unser Bildungssystem und die globalen Medien. Es gilt, sich daran zu erinnern, dass diese Theorie von einer immensen und mächtigen Lobby unterstützt wird. Es ist nicht nur eine wissenschaftliche Agenda, sondern auch eine politische Agenda und ich ergänze noch, eine antichristliche Agenda. Und wie er schon sagte, unsere Kinder werden schon indoktriniert. Soweit, dass auch Christen mittlerweile denken, Gott schuf durch Evolution. Da müssen wir aufpassen. Weiter sagt Berlinski, er sei schockiert, wie die Evolutionsbiologen die Medien weltweit zu einem verlängerten Propagandarumpf für die darwinistische Theorie gemacht haben. Also unsere ganze Medien, es ist alles durch und durch durchdrungen mit diesem Gedankengut. Wir müssen sehen, da sehen wir, wie gefährlich diese Theorie ist. Als erstens kann der Evolutionstheorie nie eine Antwort geben, warum ein Mensch überhaupt liebt. Die Evolutionstheorie gibt keine Antwort zu Emotionen. Die Evolutionstheorie hat keine Antwort in Bezug auf Moralgesetze. Moral ist uns gegeben durch Gott. Die Evolutionstheorie wurde von einigen der bösartigsten Männer der Geschichte, einschließlich Hitler selbst, genutzt worden. Die Nazis waren große Bewunderer der Evolutionstheorie. Sie haben sie an ihre eigenen Zwecke angepasst. Es gab einen klaren Zusammenhang zwischen dem, was Darwin im 19. Jahrhundert sagte, und dem, was Heinrich Himmler im 20. Jahrhundert erklärte. Die Nazis glaubten sehr aufrichtig an die Evolution und dass die Evolution in der Herrenrassen ihren Höhepunkt fand. Was gab den Nazis dem Gefühl, dass sie das Recht hatten, andere Menschen zu vernichten? Sie haben nie gesagt, dass es eine Laune ist. Die Imperative einer gereinigten Biologie verlangt die Beseitigung anderer Menschen. Das haben sie auch gemacht und gesagt. Es ist eine klare, wenn man die Evolutionstheorie so sieht, dann wäre es richtig, was die Nazis gemacht haben. Warum kämpfen die Ärzte heute in den Spitälern für Leben jeder Corona-Kranke? Warum? Weil sie eine Ethik haben. Die Evolutionstheorie sagt aber, Moment, der Schwache muss was? Eliminiert, sterben. Also der Schwache muss sterben und sowieso die, wo auch genetisch und schwach sind, sie sollen auch sterben, weil nur der Starke soll überleben. So garantieren wir, dass die Evolution weitergeht. Aber unser Genpool wird ja immer schlechter und nicht besser, auch ein Widerspruch zur Evolutionslehre. Also die Ärzte selber in jedem Spital beweisen, und auch die Krankenschwester, sie glauben ganz, ganz tief in sich nicht an die Evolutionslehre. Ein anderes großes Problem in unserer Gesellschaft, also nochmal, wir sagen die Evolutionslehre. Aber wo geht es mit unserer Gesellschaft hin? Der größte Genozid aller Zeiten passiert täglich, parallel, dass man Leben rettet, werden in die Spitäler auch die Ungeborenen umgebracht. In der Schweiz sind es ungefähr 10.000 pro Jahr. Die Nazis waren noch harmlos gegenüber dies, was heute in unserer Gesellschaft passiert. Ich weiß, es ist ein hartes Wort, aber wie sollen wir es anders nennen als Mord? Es ist Mord. Und wir als Schweizer Volk haben dafür gestimmt. Okay? Da laden wir noch eine größere Verantwortung, weil wir die anderen Völker haben es die Regierung entschieden. Bei uns haben wir es entschieden. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich dagegen gestimmt. Und trotzdem als Nation wurde gestimmt, ja, dafür. Also wir sehen, wo es hingeht. In Winterthur wurde ja am 19. September, hätte eine Kundgebung stattfinden müssen von Marsch fürs Leben, eine Proklamation, eine friedliche Proklamation in Bezug auf, also Anti-Abtreibung. Dieser Marsch fürs Leben wurde nicht bewilligt schlussendlich. Dann wurde es in einem geschlossenen Lokal, wollten sie es machen. Auch da konnte der Polizei nicht die Sicherheit den Teilnehmern gewährleisten. Und schlussendlich wurde diese Veranstaltung komplett abgesagt. Also das heißt, unser Gesetz ist nicht mehr fähig, eine friedliche Kundgebung Sicherheit zu geben. Was passiert da in unserer Gesellschaft? Das Böse wird gut und das Gut wird böse. Und unsere Medien spielt eine große Rolle. Ja, in dieser Gesellschaft befinden wir uns. Unsere Gesellschaft ist gegen Todesstrafe, hat aber kein Problem mit der Abtreibung von über 10.000 ungeborenen Kindern. Eine andere Entwicklung unserer Gesellschaft, wir sahen die Evolutionslehre, wir sahen das ganze Abtreibungsthema, und interessant zu sehen, das Abtreibungsthema ist kein Nebenthema. Wenn ihr ein bisschen diese ganze Geschichte in den USA verfolgten, immer wieder ein Argument, Trump abzuwählen, ist, dass er gegen Abtreibung ist. Es war immer wieder ein Argument. Die anderen sind dafür, in den Medien, wahrscheinlich nicht die Mehrheit dachte so, aber die Medien spielten immer wieder mit diesem Argument. Ein anderes Thema, der sehr, sehr fatal und zerstörerisch ist, das haben wir auch schon mehrmals gepredigt, aber es ist dieser direkte Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung. Und das ist die Zerstörung der Ehe. Zerstörung von dies, was Gott so wunderbar geschaffen hat, der Höhepunkt der Schöpfung Gottes, Ehe, Mann und Frau. Und heute wird diese Zelle zerstört, und wenn diese Zelle zerstört wird, wird auch die Ehe zerstört, Familie zerstört, und eine Gesellschaft hat keine Zukunft mehr. Aber heute wird Ehe neu definiert, Mann, Mann, Frau, Frau, und ich glaube, es gibt nur diese zwei Geschlechter. Ja. Aber mittlerweile hat man 70 Geschlechter, könnt ihr in Wikipedia nachlesen. 70 Geschlechter, müsst ihr mal vorstellen, wenn ich jeden Mann und also herzliche, die Männer muss begrüßen, die Frauen muss begrüßen und nochmal 68 Geschlechter. Oh, das wird ein richtiger Stress sein. Ja. Wo unser Sohn zur Welt kam vor ungefähr 6 Monaten, hat die Ärztin uns gesagt, es ist ein Junge. Eigentlich fand ich es frech. Wer ist sie, dass sie entscheidet, dass er ein Junge ist? Ja, was ist, was soll das Ganze? Nein, sie hat Gott klar erkannt, es ist ein Junge. Und er bleibt ein Junge, weil Gott ihn so wunderbar geschaffen hat. Es ist die Gesellschaft, der die Kinder zerstören will und ihnen etwas hineinbringen will, was vor Gott so schlimm ist. Und die Kinder werden zerstört. Parallel zur Evolutionslehre lernen sie auch, dass es ganz andere Familienformen gibt. Und sie lernen auch, dass sie vielleicht nicht das sind, was sie meinen, dass sie sind. Es ist eine zerstörerische Lehre, Gedankengut, der immer stärker hineinkommt. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 1, Vers 23 bis 27, ich lese nur Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauschten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes und dann steht, Gott hat sie fallen gelassen. Was haben wir vorher mit Hosea gelesen? Was passiert mit dem Nation, wo Gott nicht mehr ihre Gott ist? Und wir Schweizer, wir haben keine Ausrede. Auch die ganze europäische Staaten haben keine Ausrede, weil sie Gott mal kannten. Sie wussten von einem Schöpfer. Sie wussten und sie wissen von Jesus Christus. Was wird geschehen, wenn Gott sich zurückzieht? Ja, wir können unser Land nicht retten. Weil wir wissen, es wird zu Gericht kommen, aber das sollte uns Gemeinde nie passiv machen. Ich habe dieses Buch auch schon gesagt, ja, es ist gut, dass alles so negativ ist, das heißt, der Herr kommt bald. Bonhoeffer hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Dietrich Bonhoeffer, der ja mit 1945 wurde er ja umgebracht durch die Nazis. Er war ein klarer christlicher Prediger, der gegen den Naziregime gepredigt hat. Und er sagte Folgendes: Man mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Verstehen wir diesen Satz? Ich möchte nochmal lesen. Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Andere Worte, noch vor der Entrückung wollen wir alles daran setzen, dass eine verlorene Welt diese frohe Botschaft hört. Weil es gibt keine andere rettende Botschaft. Es gibt keine andere rettende Botschaft. Gott hat sie vielleicht dahingegeben, aber das Eigentliche kommt ja noch. Wir können noch viel über dieses Thema reden, über diese neue Religion der Klima, wo man recht gefangen ist davon. Aber wenn wir die Kirchengeschichte zurückschauen, wenn wir die Reformation zurückschauen, nehmen wir die Schweiz, ein Calvin, ein Farel, ein Zwingli, ein Bullinger und viele andere. Die waren bereit, gegen das System zu gehen, weil es nur eine wahre rettende Botschaft gibt, Jesus Christus. Sie haben nicht geschwiegen, sie wurden zusammengeschlagen, sie wurden verfolgt, viele wurden umgebracht. Wenn man zurückdenkt an diese Zeit der Reformation und Vorzeit, die Hugenotten, es waren Christen, die nicht geschwiegen haben. Und sie wurden umgebracht, weil sie eine bessere Hoffnung hatten, einmal bei ihm zu sein. Wie ist die Gemeinde, die Kirche heute? Wir haben die Sendschreiben schon mal durchgenommen an Smyrna. Und in Kapitel 3, Vers 1 der Offenbarung, da lesen wir, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und wir müssen sehen, dass die Entwicklung der Gesellschaft, eine negative Entwicklung der Gesellschaft, die christliche Gesellschaft, hat immer eine Parallele mit einer negativen Entwicklung der Gemeinde und Kirche. Immer. Warum sind ganze Regionen, wo man christlich waren, untergegangen? Man muss die Kirchengeschichte forschen und man sieht, sie waren nicht mehr jesuzentrisch. Der Glaube war noch Tradition, aber nicht mehr eine gelebte Glaube. Und ich glaube, dieser Vers passt so gut zu unserer heutigen Zeit. Du hast einen Namen, die Kirche hat einen Namen. In jeder Stadt in der Schweiz, in Deutschland, Europa findet ihr mehrere Kirchen. In jedem kleinen Dorf findet ihr mindestens zwei Kirchen. Und diese Kirche war eine Proklamation. Es war ja ein Grund, warum man die Kirche ja so pompös gebaut hat. Die Leute sollen in die Kirche hineingehen und nicht nur standen über die Gebäude, sondern er soll sie in Demut bringen und verstehen, es gibt einen allmächtigen Gott über dich. Aber diese Demut ist verloren gegangen und der Botschaft wird nicht mehr proklamiert. Und die Kirche ist leider heute tot. Und Geschwister, auch wir sind ein Frucht der Kirche. Es kam die Reformationszeit, die Erweckungszeit, dann kamen diese freievangelischen Gemeinden, wo wir ja auch ein Frucht davon sind. Und das ist ein Ruf an uns, wie sieht es bei uns aus? Proklamieren wir noch diese Wahrheit? Leben wir es ganz bewusst und schämen wir uns des Evangeliums willen nicht? In der Philipper 2, das wird ja heute auch im GBSM durchgenommen. Philipper 2, da lesen wir, ich lese ab Vers 12. Darum, meine Geliebten, die ihr allerzeit gehorsam gewesen sind, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Indem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Nochmal, indem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wir Christen, wir Gemeinde, die wir Jesus Christus hören, sollten in dieser Vers sagt ja so klar, diese Zeit, wo wir auch leben, inmitten einer verdrehten und verkehrten Geschlechts. Es ist vieles verdreht, es ist vieles verkehrt. Aber unser Kampf ist fürs Evangelium und ein Licht zu sein. In dem ganzen Trübel, wo wir jetzt sind, Christen, Brüder und Schwestern, ich möchte euch eins groß machen, kämpft nicht gegen oder mit all diese Corona-Verschwörungen. Es mag sein, dass vieles auch stimmt, aber wir kämpfen für die Wahrheit und der Mensch braucht Gottes Wort. Der Mensch braucht Hoffnung und diese Hoffnung haben wir. Jesus Christus. Und lass uns als Licht leuchten. Es soll sichtbar sein. Es soll sichtbar sein, warum wir dies sind, was wir sind. Durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus, der in uns wohnt. Ich möchte abschließen nochmal mit diesem Zitat von Bonhoeffer. Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Unsere Nation braucht Jesus. Amen. Ja, aber Vater, danke, dass du dich immer wieder den Nationen offenbart hast. Danke, dass wir deine Schöpfung haben. Und durch die Schöpfung erkennen wir, es gibt einen allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat. Du hast alles so wunderbar geschaffen. Himmel und Erde und die Ehe. Herr, wir danken dir dafür. Danke, dass du uns nicht allein gelassen hast. Der Teufel hat alles zerstört, aber du hast alles noch immer unter Kontrolle gehabt. Und du hast deinen Sohn auf Erde geschickt, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Herr, hilf uns, diese Wahrheit zu proklamieren. Hilf uns, ein Licht zu sein, nicht zu stagnieren und nicht zurückziehen, weil heute ist es noch Tag. Heute ist Gnadezeit. Hilf uns, als Gemeinde ein Leben zu führen zu deiner Ehre, dass ohne viele Worte erkennbar ist, dass du in uns wohnst. Er hilft uns, aktiv zu sein, Herr. Uns nicht zu schämen. Wir sehen, wie unsere Welt denkt. Wir sehen, wo es hingeht. Und trotzdem, wir erkennen noch, es ist noch nicht so weit. Heute ist Gnadezeit. Und Herr, es ist Weihnachtszeit bald. Es ist Adventzeit. Die Menschen denken irgendwie an etwas, was vor 2000 Jahren geschah. Und hilf uns, diese Zeit bewusst auszunutzen. Um unsere Nachbarn, Freunde, Familie groß zu machen. Gott wurde Mensch, weil du uns so sehr geliebt hast. Ja, Herr, lass aus dieser Zeit eine große Frucht entstehen, zu deiner Ehre. Und so beten wir den Segen, dem aber der Mächtige genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Herr, komme bald. Amen.